weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Ja, servus, herzlich willkommen bei Weiter mal weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Thomas Webel und mit mir heute in dieser Aufnahme mit dabei ist die Kollegin Alexandra Maul. Servus Alex.
Grüß dich Tom.
Und wir wollen heute nicht über die FC Bayern Herren sprechen, wir wollen auch nicht über die EM sprechen. Über die EM haben wir zur letzten Podcast sehr viel geredet. Wir wollen natürlich über die Frauenmannschaft des FC Bayern reden. Darüber, wie die Spielerinnen in Rot, die normalerweise in Rot auflaufen, bei der EM abgeschnitten haben, über die Transfers, die schon feststehen, natürlich auch über die Kaderzusammenstellung. Und es gibt einen neuen Trainer bei den FC Bayern Frauen. Ab der kommenden Saison, beziehungsweise ich glaube, angefangen hat er jetzt schon, ab der neuen Saison ist er dann natürlich an der Seitenlinie. Nämlich, wir haben vorhin schon drüber gerätselt, wie man ihn ausspricht. Bei José sind wir uns ziemlich einig. Und dann vermuten wir, der gute Mann heißt Barzala.
Ich würde es jetzt einfach mal so schätzen, ja.
Okay, also wenn jemand weiß, dass das falsch ist, dann möge er uns bitte Bescheid geben und ansonsten jedes Mal lachen, wenn wir den Namen falsch sagen.
Wir duzen uns einfach und sind bei José.
Genau, der José. Ja, zumindest auf den Fotos, die man sieht, ist das ja durchaus ein sympathisches Kerlchen. Wirkt auf dem Foto etwas zugänglicher als sein Vorgänger. Aber vielleicht ist das auch die, was soll ich sagen, die geografische Region, aus der er herkommt. Vielleicht sind die Leute da etwas emotionaler oder tragen ihr Herz etwas mehr auf der Zunge. Man wird sehen. Aber gut, Trainer würde ich sagen, kommen wir nachher dazu. Ich hätte gesagt, fangen wir an mit der EM, mit der Fußball-EM der Frauen, die jetzt vor nicht allzu langer Zeit zu Ende gegangen ist, mit England als Europameister, England mit einer Taktik oder einer Art und Weise, diesen Titel zu gewinnen, wie man mein Dad früher immer gesagt hat, dass die Bayern ihre Titel gewinnen, nämlich nicht schön spielen, aber die wichtigen Tore machen und die wichtigen Chancen verwerten und am Ende vielleicht nicht das bessere Team sein, aber dann mit der Trophäe dastehen. Die Deutschen waren ja ausgeschieden gegen Spanien im Halbfinale, die deutschen Spielerinnen, und wir wollten aber jetzt mal drauf schauen, wie sich die Spielerinnen des FC Bayern im Nationalmannschaftstrikot gemacht haben. Deswegen gleich mal die Frage an dich vorneweg. Gab es da irgendjemand, der dir insbesondere aufgefallen ist oder beeindruckt hat?
Wenn ich mir jetzt die Kaderliste des FC Bayern anschaue und natürlich dann auch die deutschen Nationalspielerinnen, ist es wahrscheinlich Franzi Kett, weil die bei Bayern einfach die letzte Saison aufgrund von Verletzungen und dann wenig Spielpraxis einfach nicht so zum Einsatz kam. Wobei ja immer wieder betont wurde, dass sie eigentlich eine sehr gute Spielerin ist und ein Talent ist, auf das man setzt. War fast vorletztes Jahr, finde ich, mehr im Fokus. Heuer war eher Alara dann der Shootingstar. Hat sich jetzt natürlich wieder ein bisschen geändert, diese Konstellation. Und ja, ich denke mal, dass du es gleich Clara Bühl sagen wirst, wenn ich dich fragen werde.
Naja, Franzi Kett war tatsächlich auf meiner Liste. Ich meine, die ist von der UEFA ins Team of the Tournament gewählt worden. Hat eine super, super EM gespielt. Hat ja im Viertelfinale gegen Frankreich war ja erst der Startelf-Debüt. Also es war ja nicht so, dass die jetzt gesetzt war von Anfang an, sondern die hat sich da reingearbeitet. Die fand ich schon klasse. Aber was du sagst, Clara Bühl fand ich auch also herausragend. Also Clara Bühl vorne gerade im Zusammenspiel dann auch mit Jule Brandt. Das fand ich schon toll. Also die fand ich beide richtig klasse, die Franzi Kett und die Clara Bühl. Beides ja noch relativ junge Spielerinnen. Die Franzi Kett noch deutlich jünger als die Clara Bühl. Aber finde, die haben schon beide gezeigt, was sie können.
Also ich bin auch froh, dass er auf die Franzi Kett gesetzt hat. Ich war am Anfang ein bisschen verwundert, dass er sie mitgenommen hat, eben aufgrund der Spielpraxis. Und ich glaube, beim FC Bayern ist man einfach froh, dass sich jetzt auch keine Spielerin verletzt hat. Franzi Kett eben die Saison über Probleme gehabt. Ich meine, Lea Schöller hatte auch immer mal wieder Knieprobleme und wurde, glaube ich, in der Belastungssteuerung sehr gelenkt.
Also es hat sich ja schon eine nicht ganz unwesentliche Spielerin des FC Bayern verletzt bei dieser EM.
Stimmt, ja, Julia Quinn. Das war jetzt bei mir irgendwie schon wieder so weit raus, muss ich sagen.
Weil es Eröffnungsspiel war.
Ja, aber grundsätzlich, ich habe jetzt auch mehr an Georgia Stanway gedacht, die eben Europameisterin geworden ist und aus einer Verletzung kam. Und man ja beim FC Bayern schon darauf erpicht war, Lena Oberdorf, denke ich, nicht mitzunehmen. Ich glaube nicht, dass das die Entscheidung des DFBs alleine war, dass man sie zu Hause lässt. Grundsätzlich hätte man sie wahrscheinlich schon gerne dabei gehabt. Das war einfach zu früh. Aber das war natürlich schon auch mit die Aussage vom FC Bayern. Da war eigentlich klar, dass sie auch im Training dabei ist, aber definitiv nicht nicht spielen wird. Und so war es ja dann auch. Danway kam eben aus dieser Innenbandverletzung oder Außenband, ich bin mir gerade nicht sicher. Es war auf jeden Fall was am Knieapparat. Und von dem her kann man eigentlich froh sein, dass die auch heile geblieben ist. Julia Quinn wird dem FC Bayern natürlich wehtun. Im Nachgang kann man sagen, es war Glück um Unglück. Und ich glaube, sie ist jetzt nicht die einzige Spielerin, die einem Verein fehlen wird, wenn man sich die Bilanz dieser Europameisterschaft so ansieht.
Okay, aber es war natürlich schon bitter, gerade Julia Quinn, die ja noch nicht allzu langer Zeit erst aus einer langen Verletzungspause, war es ein Kreuzband, glaube ich, damals, oder?
Zweimal hintereinander, ja.
Zurückkam und sich gerade erst wieder so richtig in den Vordergrund gespielt hat. Und also diese Führungsrolle, die sie ja auch qua ihrer Persönlichkeit sowohl in der Nationalmannschaft wie auch im Verein hat, eingenommen hat, dass die sich dann sofort im ersten Spiel bei DM so schwer verletzt, war natürlich bitter. Aber klar, hätte natürlich alles schlimmer kommen können. Franzi Kett und Clara Bühl haben wir drüber gesprochen, fand ich beide super. Wo ich mich ein bisschen schwer tue, was zu sagen, ist bei der Lea Schüller. Ich bin großer Lea Schüller-Fan, aber die hat halt echt nicht viel zeigen dürfen.
Lea Schüller wirkt für mich immer so in der Nationalmannschaft ein bisschen unglücklicher als im Verein. Ich weiß nicht, an was liegt. Also es war ja 2022 mit der Corona-Erkrankung und dann fällst du quasi aus, dann glänzt eine Alex Popp nochmal so, dann hat die aber diese Muskelzerrung, dann musst du nach der Corona-Erkrankung wieder einspringen und verlierst dann das Finale gegen England. Das war für mich schon so eine tragische Figur irgendwie dieser letzten Europameisterschaft. Gut, bei der Weltmeisterschaft haben sie halt einfach alle nicht performt. Von dem her, irgendwie kommt sie da immer nicht so rein. Früher war sie ja immer so, ja, vielleicht liefert sie einfach nicht in den ganz großen Spielen. Aber das hat sie irgendwie vergangene Saison auch widerlegt, würde ich sagen. Von dem her weiß ich nicht, was das Problem in der Nationalmannschaft ist. So ein bisschen Ladehemmungen einfach. Wirkt auch immer nicht körperlich so präsent, wie sie dann beim FC Bayern vielleicht präsent ist. Man weiß aber nicht, warum.
Ja, ich glaube, dass das schon, also ich bin da voll bei dir und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Teil eines ganz normalen Phänomens sein kann. Mit deinem Verein bist du halt einfach so viel zusammen, also mit deiner Mitspielerin im Verein und machst so viel durch, die komplette Saisonvorbereitung, die ganzen Auswärtsfahrten. Man hat es ja auch gesehen in dieser Doku, die ja auch auf YouTube ist, über die FC Bayern Frauen, wie viel Kontakt die auch außerhalb des Sportlichen zusammen haben. Also, dass sie sich treffen und dass da gemeinsam gekocht wird und so weiter. Ich glaube, das ist schon eine sehr, ja, sehr nahe, eine sehr enge Geschichte. Und in der Nationalmannschaft ist es natürlich nicht ganz so klar. Die haben auch eine Vorbereitung, aber da gibt es natürlich schon noch viele Mitspielerinnen, mit denen hast du jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt oder du siehst die maximal die 4-5 Mal im Jahr bei der Nationalmannschaft. Also, wäre jetzt so eine Vermutung.
Kann gut sein. Kann ich nicht einschätzen, weil sie irgendwie ja mit der Mannschaft, wie sie jetzt in dieser Konstellation sind, schon auch viel Aktionen haben, auch gemeinsam auch mal in Urlaub fahren. Aber es kann durchaus sein, dass sie da vielleicht sich einfach ein bisschen außerhalb ihrer Komfortzone bewegt und das dann natürlich ein bisschen ausschlaggebend ist. Aber da könnte man jetzt wahrscheinlich noch 10 Minuten drüber reden oder länger und wir würden es nicht wissen, weil wir sie nicht fragen können.
Wie schaut es denn aus mit Sydney Lohmann und Linda Dahlmann? Die haben wir ja auch noch bei den Deutschen im Kader.
Linda Dahlmann ist mir eigentlich jetzt nicht so richtig aufgefallen. Tut mir wirklich leid für sie. Bis auf den Elfmeter, den sie gegen Dänemark rausgeholt hat, war das jetzt, glaube ich, nicht so unbedingt ihr Turnier. Ich habe das Gefühl gehabt, die ist genauso wenig reingekommen in diese ganze Europameisterschaft wie auch in Lea Schüller. Wurde ja dann auch immer wieder so geswitcht mit Laura Freigang, war dann auch immer so die Wechseloption, die zwei. Und Sydney Lohmann, tut mir unglaublich leid, hat halt ja leider gegen Spanien diese unglückliche Rolle eingenommen, dass die den Ball nicht richtig klären beim linken Fuß und so irgendwie erst dieser Angriff eingeleitet wird. Da hat man auch danach gesehen, dass sie wirklich gelitten hat. So kam sie halt leider nicht so viel zum Einsatz. Hat sich vergangene Saison, finde ich, aber dadurch, dass Stanway und Oberdorf verletzt waren im Mittelfeld, schon bewiesen, konnte es aber in der Europameisterschaft vielleicht nicht so zeigen. Fand ich auch schade, tat mir extrem leid und dass dann während des Turniers auch noch der Transfer zu Man City verkündet wurde und das Ganze ja eigentlich auch schon geleakt worden war durch diesen Trikot-Fail, den es da im Fanshop gab. Für diejenigen, die es jetzt nicht mitbekommen haben, es gab halt einfach bei Man City schon die Auswahl, sich ein Trikot mit der Nummer 20, glaube ich, war es, Lohmann zu bestellen. Und dadurch war dann eigentlich relativ schnell klar, dass irgendein Benutzer die Sperrfrist vielleicht nicht zu 100% eingehalten hat im Hintergrund. Und dadurch hat sich das Gerücht eigentlich schon verfestigt, dass eben Sidney Lohmann den FC Bayern verlässt. Das Nebengeräusch hat man jetzt während der Europameisterschaft, glaube ich, gar nicht so mitbekommen. Es war mehr in den sozialen Medien auf TikTok und Instagram unterwegs.
Ich fand, also über Transfers werden wir ja nachher noch sprechen, ich fand es aber tatsächlich auch relativ unaufgeregt und auch was ich so an Feedback mitbekommen habe, auch aus dem Fanlager, haben schon viele gesagt, na gut, die war jetzt seit wie vielen Jahren beim FC Bayern? 9 Jahre oder sowas beim FC Bayern?
Die war also ja in der U17 schon dabei, ja.
Also schon eine absolute Nummer, dass die jetzt aber sagt, naja, sie will jetzt nach 9 Jahren beim gleichen Verein eine andere Herausforderung und dann halt natürlich gleich Manchester City in England. Ich hatte das Gefühl, dass ihr das schon viele Leute gegönnt haben und gesagt haben, ja klar, ist ja verständlich. Aber gut, so viel schon vorab zu den Transfers. Jetzt haben wir die deutschen Nationalspielerinnen in Reihen des FC Bayern schon so einigermaßen durchgegangen. Gut, die Ena Mamutovic noch nicht. Aber hat die überhaupt eine Minute gespielt bei der EM?
Nö. Die war wirklich, glaube ich, Ergänzungsspielerin. Ich glaube, das war auch klar. Wenn was mit Ann-Kathrin Berger war, hat sich auch immer Stina Johannes aufgewärmt. Also als gegen Dänemark die Probleme waren, ist die vor uns ihre Runden gelaufen und hat da ihre Aufwärmübungen gemacht. Auch, ich glaube, beim Halbfinale oder im Viertelfinale gegen Frankreich gab es ja nochmal kurz Probleme. Also die war eher immer aktiv. Deswegen denke ich, dass Mamutovic als klare Nummer 3 dabei war und hätte sich eine Sophia Winkler vielleicht nicht im Voraus verletzt, wäre auch die Frage gewesen, ob sie überhaupt mitgekommen wäre. War aber sehr unaufgeregt, hat sich da, glaube ich, auch ganz gut in dieses Mannschaftsgefüge einfach integriert. Ich finde, dass die sehr unterm Radar läuft immer. Also sowohl beim FC Bayern als auch bei der Nationalmannschaft.
Gut noch. Ich meine, die ist 21. Die hat noch ein bisschen was vor sich. Dann haben wir noch ein paar Spielerinnen, die des FC Bayern, die nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielen, die mit ihren Vereinen weiter oder nicht ganz so weit gekommen sind. Also von dem Vorrunden aus bei Vigos Dott hier bis zum Titel bei Georgia Stanway. Das ist dann so die Spreizung. Gehen wir es mal kurz durch. Vigos Dott hier, ich habe es mir im Podcast in der letzten Folge schon gesagt. Island war schon so ein Team, von dem ich mir so ein bisschen mehr erwartet hätte, also dass die dann am Ende mit 0 Punkten in der Vorrunde sang- und klanglos ausscheiden. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt auf ein Weiterkommen getippt hätte, aber dass es so sang- und klanglos ist, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Wie hast du die Leistungen gesehen?
Ich hatte das Gefühl, dass die Isländerinnen gar nicht so richtig ins Turnier finden. Vigusotja war natürlich dann auch noch unglücklich mit ihren Magen-Darm-Problemen, dass sie halt einfach auch die Spiele, glaube ich, nicht komplett durchziehen konnte. Und das ist natürlich dann schon eine Spielerin, die auch eine Wirkung hat aufs Team, und wenn dir so eine natürlich immer ein bisschen so als Unsicherheitsfaktor hinten drin steht, weil du halt nicht weißt, wie es ihr körperlich geht, beziehungsweise wie sie auch trainieren kann, macht es vielleicht auch was mit einem Team. Grundsätzlich muss ich dir da aber zustimmen, dass mir das zu wenig war von den Isländerinnen. Vielleicht war da auch irgendwie so ein bisschen diese leichte Gruppe, vielleicht haben sie es dann zu easy genommen, ich kann es nicht sagen. Aber von dem Team hätte ich mir grundsätzlich mehr erwartet, weil auch viele junge Spielerinnen, die ja auch einige schon beim FC Bayern waren, mit im Kader waren. Und von dem her hätte ich, ja, wie gesagt, mir da mehr erhofft. Aber ich glaube, das trifft auch noch für eine weitere Spielerin des FC Bayern zu, um den Übergang gleich zu machen. Pernille Harder war ja ähnlich mit Dänemark, dass die da mit 0 Punkten aus der Gruppe rausgehen. Weiß ich nicht, wie du das gesehen hast, Tom.
Ja, ähnlich. Also man hatte schon das Gefühl, dass es bei der EM von Anfang an so 1-2 Teams gab, Spanien und England, die halt sofort reingestartet sind und die halt richtig in diesem Turniermode waren. Und dass es so 1-2 Mannschaften waren, die überhaupt nicht reingefunden haben, die da irgendwie gar nicht so richtig den Zugriff bekommen haben. Und da gehört Dänemark sicher auch noch dazu. Aber weil wir schon im Norden sind, also jetzt hatten wir schon Island, wir hatten Dänemark, gegen ihre Teamkameradin Georgia Stanway ausgeschieden ist ja die Magdalena Eriksson.
Es war, mir hatten die Schwedinnen so leid und andererseits habe ich mich so für Stanway gefreut, deswegen, ja, wie gesagt, ich habe es auch im EM-Podcast schon gesagt, die Torfrau hat sich da vielleicht einfach zu viel vorgenommen, nachdem sie 3 Elfmeter gehalten hat und irgendwie war das so der Wendepunkt. Eriksson, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob die nicht sogar verschossen hat. Weiß ich gerade nicht mehr. Aber grundsätzlich war Schweden eigentlich auch nach dem Deutschlandspiel für mich schon so ein kleiner Favorit gegen England. Hätte ich ihnen jetzt spielerisch schon zugetraut, hab man dann aber auch nicht mehr viel gesehen von diesem Deutschlandspiel. Schweden hat es wie immer gut gemacht. England hat es wie immer gut gemacht. Dass sie dann da doch irgendwie noch drankommen. Also von dem her, ja, schwierig. Also Eriksson natürlich hinten drin, auch eine wichtige Spielerin, hat aber, glaube ich, auch nicht das komplette Turnier gespielt, oder? War am Anfang auch mal noch. Bin mir gerade gar nicht sicher.
Also ich glaube, gegen England hat sie dann wirklich die 120 Minuten durchgespielt. Davor weiß ich es jetzt gar nicht mehr.
Aber bei der Europameisterschaft, da wirkt zu viel los, wenn man sich das jetzt nochmal so im Kopf durchgeht.
Wahnsinn. Ja, und dann haben wir, also die Abwehr bei den FC Bayern Frauen ist ja relativ nordisch.
Perfekten Übergang zu Tuva Hansen geschaffen, oder?
Natürlich. Tuva Hansen mit den Norwegerinnen. Wie hast denn die gesehen?
Das ist halt auch so eine Mannschaft, wenn man das jetzt mit dem Männerfußball vergleichen müsste, würde ich sagen, es ist so dieses Belgien.
Hochtalentiert, aber schafft es nicht so richtig, am Ende den Titel einzufahren.
Ja, genau. Also ich mag ja diese Vergleiche mit Männerfußball nicht, aber das ist also diese Konstellation, die es da einfach innerhalb des Teams gibt. Und da ist es halt ähnlich. Also du hast ein paar Junge, die wirklich gut aufspielen. Da war auch ein Nachwuchstalent da rechts außen, war wirklich extrem stark. Und auch ansonsten ist die Mannschaft, die haben ja teilweise wirklich schöne Kombinationen drin gehabt. Aber diese Generation ist halt jetzt auch dann langsam rum. Eine Graham Hansen, eine Ada Hederberg, das sind halt einfach Spielerinnen. Das wird wahrscheinlich die letzte EM von einigen gewesen sein. Hederberg verschießt halt da auch noch Ada Hederberg, so heißt sie. Verschießt dann auch noch den Elfmeter teilweise da. Also es war irgendwie nicht so richtig rund. Und dass sie dann halt da so gegen Italien war das dann ausscheiden.
Gegen Italien im Viertelfinale, ja. In der 90. Spielminute.
Wo wir dann bei der nächsten Bayern-Spielerin wären, ja. Das war irgendwie auch so symptomatisch für diese ganze Mannschaft. Wobei eine Tuva Hansen da wahrscheinlich am wenigsten dafür konnte.
Ja, gut. Am Ende des Tages sind die auch bloß immer einzelne Spielerinnen einer Mannschaft.
Genau, aber wenn wir bei Italien sind, kann man auch noch auf Ariana Caruso mitgehen, die ja auch das italienische, ja, ich würde sagen EM-Sommermärchen schon ein bisschen mitgestaltet hat. Die hatte im ersten Spiel gleich mal ein richtig schönes Traumtor erzielt und kann, glaube ich, auch mit viel Selbstbewusstsein aus dieser Europameisterschaft rausgehen. Also hat, glaube ich, auch fast alle Spiele durchgespielt, war dann auch nach dem verlorenen Halbfinale wirklich extrem fertig. Hat man auch gesehen, wie da die Tränen geflossen sind. Also man hat schon viele Bayern-Spielerinnen dann auch ein bisschen verzweifeln sehen während des Turniers. Tat mir wirklich für jede leid. Die einzige, die sich halt wirklich zum Schluss freuen konnte, war Georgia Stanway. Aber der gönnt man es natürlich
die
da, auch.
Die dafür richtig.
Ja, die feiern immer gut, die Engländerinnen.
Das können sie. Nee, ich finde es aber trotzdem mal spannend, wenn man sich diese Liste so anschaut, dass bei den FC Bayern Frauen die Abwehr eben relativ skandinavisch geprägt ist. Ist jetzt nichts ganz Neues. Aber auch ansonsten, also ich glaube, der Anteil der Spielerinnen des FC Bayern, die bei der EM im Einsatz waren, ist deutlich höher als der Anteil, der nicht im Einsatz war. Also es sind schon wirklich sehr, sehr viele Nationalspielerinnen dabei, die auch wirklich in ihren Teams gesetzt sind. Bei den Deutschen natürlich viele, aber auch in allen anderen Teams. Gut, und dann hast du natürlich noch so ein, zwei Spielerinnen, die in ihren Nationalmannschaften auch gesetzt sind, aber die Teams sind halt dann doch nicht auf dem Niveau, dass sie bei der EM jetzt da groß für Furore sorgen, sowas wie die Österreicherinnen oder sowas. Aber gut, ist wie es ist. Also alles in allem muss ich sagen, Georgia Stanway natürlich souverän den EM-Titel am Ende geholt. Mit einer sehr coolen Leistung, mit einer sehr abgeklärten Leistung. Also, ja, muss man sagen, Respekt. Und ich glaube, der FC Bayern weiß auch ganz genau, was er an der Spielerin hat. Bei den Deutschen eben vermutlich Franziska Kett, wirklich die größte FC Bayern Überraschung, dass die so mutig, so wirkungsvoll spielt, war vielleicht nicht zwingend zu erwarten. Und dann eben auch, obwohl sie am Anfang nicht einmal gesetzt war, dann eben von der UEFA ins Team of the Tournament gewählt. Also ich glaube, das zeigt einmal mehr, der Kader der FC Bayern Frauen ist jetzt gar nicht mal so verkehrt. Welche Überleitung. Weil jetzt sprechen wir über den Kader und über die Verpflichtungen. Und da hoffe ich, dass zu ein, zwei der neuen Verpflichtungen du mal was sagen kannst. Aber vielleicht zuerst ganz kurz die Abgänge. Das waren ja einige. Sydney Lohmann haben wir vorhin schon gesagt zu Manchester City. Dann wen habe ich hier ansonsten noch? Die Tainara ist weg. Die Zawistowska ist weg. Linda Sembrandt ist weg. Wer ist noch weg?
Ja, einige Laien. Also die zwei Isländerinnen, Runa Stotja und Wilhelm Stotja, beide nach Mailand. Samantha Kerr, die ja schon ausgeliehen war, bleibt quasi in der Women's Soccer League und wechselt zu Liverpool. Anna Wellmann macht sich nochmal ein gutes Leben mit 30 und ist in Lissabon daheim jetzt. Also man kann schon sagen, dass da einige weg sind. Wer ihnen natürlich, glaube ich, schon am meisten wehtun wird, ist eine Sydney Lohmann. Oder wie man am meisten auch vermissen wird als Fan. William Stott hat mich ein bisschen überrascht. Ich glaube, da haben sie immer darauf gewartet, dass dieser Knoten vielleicht mal platzt. In Leverkusen auch. Da hat sie ja gute Leistungen gebracht, aber vielleicht reicht es einfach nicht für den FC Bayern im Mittelfeld. Natürlich auch eine Hammer-Offensive, die es da gibt. Ja, und dann Linda Sembrandt. Ich weiß nicht, der FC Bayern steht, glaube ich, auf ältere Innenverteidigerinnen, weil dafür haben sie ja, und ja, Skandinavierinnen, dafür haben sie dann nämlich Stine Balisaga aus von Fiorentina, auch Dänin quasi verpflichtet, Mitspielerin von Pernille Harder. Von dem her, ich würde sagen, es insgesamt bleibt sich relativ gleich. Wer ihnen natürlich gut getan hätte, aber jetzt noch mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen hat, ist Barbara Dunst.
Genau, die kommt ja von Eintracht Frankfurt.
Genau. Und ansonsten haben sie mit Ariana Caruso quasi von der Laie zur Verpflichtung gewechselt sozusagen, sind sie einfach übergegangen. Und wen ich auch ganz interessant finde, ist die Anna Guzman. Die war ja eigentlich schon da, Kolumbianerin. Ja. Wurde dann aber immer wieder verliehen, weil sie relativ jung war. Jetzt ist sie mittlerweile 20 und war zuletzt in der NWSL für die Utah Royals unterwegs und hat da Spielpraxis gesammelt. Die spielt eben auf der rechten Abwehrseite, wo ja erfahrungsgemäß eigentlich eine Julia Gwynn zu Hause ist, die aber gerade aktuell noch verletzt ist. Also der Kader wirkt, auch wenn man die Abgänge anschaut, es sind natürlich mehr Ab- als Zugänge, aber es wirkt insgesamt dann doch so, als würde es ganz gut ausschauen. Ich bin mir nur nicht sicher bei der Guzman, ob die nicht jetzt nach Brasilien verliehen wurde, weil da kommen immer welche zurück, die verliehen waren und gehen dann wieder. Das muss man dann, glaube ich, schauen, wie sich das noch entwickelt.
Was weißt du denn über die Vanessa Gill, die von Angel City FC kommt und auch bis 2028 unterschrieben hat. Eine kanadische Innenverteidigerin, also mal keine aus Skandinavien.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, die soll auch relativ groß sein zum Glück für eine Innenverteidigerin. War, glaube ich, auch schon in Frankreich davor, wenn mich nicht alles täuscht. Damit bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher.
Bei Lyon.
Und hat auf jeden Fall internationale Erfahrung. Ich habe sie jetzt so noch nicht so auf dem Schirm gehabt, weil du natürlich die Innenverteidigerinnen meistens aktiv wirklich beobachten und spielen sehen musst. Also so wie eine Vigo Stotja, die halt beim FC Bayern einfach so die Fäden von hinten zieht. Da bin ich natürlich immer begeistert, wenn die spielt. Aber ansonsten habe ich mich jetzt zur Zeit, muss ich sagen, mit der NWSA gar nicht so beschäftigt. Angel City ist aber insgesamt ein Verein, der extrem wohlwollend ist dem Frauenfußball gegenüber. Wird ja auch von mehreren Investorinnen quasi geführt. Da wird natürlich schon geguckt, dass die Bedingungen top sind. Von dem her, glaube ich, hat die auf sehr hohem Niveau mit sehr guten Spielerinnen trainiert. Und da kann man sich natürlich auf was freuen. In der Verteidigung wirst du wahrscheinlich eh davon ausgehen müssen, dass Vigo Stotja gesetzt ist. Die war auch die letzten Jahre eigentlich Kapitänin. Und wer dann neben ihr spielen wird, es sind jetzt alle nicht mehr die Jüngsten hinten drin. Kann auch sein, dass sie wirklich rotieren müssen.
Ja, gut, aber so alt sind die auch noch nicht. Also um 30, 31, 31, 27, 26.
Ja.
Gut, Caruso, wenn sie spielt, natürlich deutlich jünger.
Ne, Eriksson ist ja auch immer wieder letztes Jahr mal verloren gegangen, würde ich sagen. aufgrund von Krankheit oder Verletzung mal.
Ja, sehr klar.
Aber der Kader muss eh breit aufgestellt sein, wenn sie Champions League spielen wollen.
Länger. Was kannst du mir sagen über Anna Klink, eine Torhüterin, die aus der Schweiz vom FC Basel kommt? Eine 30-Jährige.
Das ist für mich so diese typische Nummer 3.
Glaubst du wirklich nur Nummer 3?
Ja, weil für mich eine große, eine Mamutovic eigentlich, wenn eine große jetzt wirklich wieder komplett fit ist, um den Stammplatz kämpfen. Und eine 30-jährige Torfrau, die zuletzt in Basel aktiv war, ablösefrei kommt, das klingt für mich noch so nach, die erfüllt sich jetzt mal den Traum und trainiert und trägt vielleicht das Trikot des FC Bayern. Aber für mich sind die anderen zwei durch die Leistungen, die sie jetzt die letzten Jahre im Verein bewiesen haben, eigentlich diejenigen, die um den Stammplatz kämpfen. Und da weißt du auch ehrlich gesagt nicht, wer die Nase vorne hat. Mich hat es von Anfang an verwundert, dass sie beide damals geholt und gehalten haben. War jetzt auch deswegen kein Wunder, dass eine Runa Stotia, die ja in Italien wirklich gut performt hat, deshalb auch den Verein verlässt. Weil im Dreikampf, glaube ich, hätten sie sich beim FC Bayern nicht antun wollen. Und ich denke mal, dass die aufgrund ihrer Erfahrung und aufgrund der Rolle, die sie wahrscheinlich haben wird, ein guter Backup sein wird und wahrscheinlich auch eine ist, auf die man vielleicht ja im Training mal zählen kann und auf die man sich verlassen kann, wo man vielleicht als jüngere Torfrau auch mal quatscht, weil man weiß, man kann ihr vertrauen, ohne dass dieser Konkurrenzkampf hart am Start ist. Es wird so eine Anna Wellmann sein, meiner Meinung nach.
Und dann habe ich hier noch einen Neuzugang auf der Liste, der mir auch überhaupt nichts gesagt hat, nämlich eine Stürmerin, eine Mittelstürmerin, Edna Imare, eine Nigerianerin, die aus der spanischen Liga kommt.
Da habe ich mir heute die Highlights angeguckt noch. Sie ist sehr explosiv. Die hatte ich jetzt natürlich auch nicht so am Schirm, weil die bei Granada, glaube ich, war. Aber da steht jetzt zum Beispiel auch in meinem Frauenfußballportal des Vertrauens, dass sie nochmal verliehen wurde zu Real Sociedad. Deswegen bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie viele Offensivkräfte der FC Bayern oder wie viele Spielerinnen wirklich dann da bleiben. Das ist ja schon noch so ein bisschen die Politik mittlerweile, dass man sich die Jüngeren ein bisschen saved. Die ist ja jetzt auch erst 24, hat schon internationale Erfahrung. Fußmann ist das Gleiche, eben 20. Und wenn es da natürlich dann wieder Wechsel gibt, kann es sein, dass sie vielleicht auch erst in ein, zwei Jahren helfen sollen, dass man da ein bisschen längerfristig plant.
Ist aber natürlich ein ganz spannendes Konzept zu sagen. Du sicherst dir schon mal die etwas jüngeren Spielerinnen, bei denen du ein großes Potenzial siehst, und statt dass die aber bei dir selber auf der Bank versauern, verleihst du die dann nochmal zu Vereinen, wo du davon ausgehst, dass sie wirklich ihre Spielpraxis sammeln.
Ich glaube, das musst du mittlerweile auch machen, weil du sonst die jungen Talente verlierst. Es gibt wahrscheinlich auch in England einfach Teams, die vielleicht keine Optionen sind für die Champions League, aber bei denen das Gehalt halt trotzdem stimmt. Und wenn die dann da drüben performen und du quasi dieses Kaufrecht oder diese Spielerinnen noch nicht verpflichtet hast, dann hast du halt grundsätzlich, glaube ich, einfach Probleme. Und da sollte man halt einfach drauf gucken, dass das rechtzeitig passiert. Ich meine, insgesamt, wenn man so die Mannschaft anschaut, im Vergleich zur deutschen Nationalmannschaft sind sie schon extrem erfahren, würde ich jetzt mal sagen, auch eher alterstechnisch ein bisschen weiter oben angesiedelt als jetzt unsere Frauennationalmannschaft insgesamt im Kader. Von dem her musst du auch irgendwie schauen, entweder, dass du von unten Spielerinnen immer wieder mittrainieren lässt und hochholst, so wie es jetzt bei einer Alara, einer Kett der Fall war. Es gibt ja auch noch Nachwuchsnationalspielerinnen in der zweiten Mannschaft, die wahrscheinlich auch heuer mal zum Einsatz kommen werden. Und von dem her, glaube ich, sollte das ganz gut gehen heuer beim FC Bayern.
Das heißt, das wäre jetzt gleich die nächste Frage gewesen, wie du den Kader einschätzt. Das heißt, du glaubst nicht, dass da sich noch viel tut, dass sie nicht mehr viel nachlegen müssen.
Ich glaube heuer nicht. Du hast jetzt im Mittelfeld, wenn alles gut läuft, eine Sarah Zadrazi, die fit ist, die einfach, glaube ich, über 5 Jahre jetzt schon Leistung bringt beim FC Bayern. 2020, glaube ich, während Corona kam die. Dann hast du eine Lena Oberdorf, die jetzt aus der Verletzung einfach kommt und fit sein sollte, die man jetzt quasi auch fast als Neuzugang noch nennen kann, weil sie keine einzigen Spielminuten hatte. Du hast im Mittelfeld noch eine Ariana Caruso, die bei der EM auch bewiesen hat, dass sie für große Spiele auf jeden Fall zu haben ist und da keine Fehler machen wird oder kann. Ja, auf jeden Fall Leistung bringt. Von Fehlern weiß ich immer nicht, kann es nie sagen. Und dann hast du auch eine Offensive. Du hast eine Harder, du hast eine Daimann, du hast eine Schüller, die da irgendwie flexibel sind. Von dem her, glaube ich, passt es schon so. Eine Stanway ist auch wieder fit. Also im Mittelfeld, glaube ich, zentral schaut es richtig gut aus. Und auf den Außen, gut, eine Barbara Dunst hat sich rechtzeitig in Anführungszeichen verletzt, um vielleicht im Winter dann mal langsam wieder herangeführt zu werden. Dann hast du eine Bühl, du hast auf Außen, kannst du theoretisch eine Kette auch mal auf Außen bringen, statt einer Bühl eins weiter vorne. Du kannst eine Alara flexibel einsetzen. Also von dem her auch vorne würde ich sagen, schaut's gut aus. Also ich habe mir auch gedacht am Anfang, ja gut, eine Sydney Lohmann fehlt und irgendwie die Neuverpflichtungen sind jetzt bisher nicht so der Banger, wenn man es so liest, aber insgesamt ist der Kader, glaube ich, konstant gut und du brauchst dann vielleicht auch gar nicht so diese großen Stars, weil du sie halt schon im Team hast und weil du vielleicht so mehr kaputt machen würdest. Und du hast auch eine Tanikawa, die ja auch extrem technisch schönen Fußball spielt.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon eine Magdalena Eriksson, du hast schon eine Pernille Harder, du hast eine Georgia Stanway. Also so ein, zwei Stars hast du ja durchaus schon in deinen Reihen von Lena Oberdorf, glaube ich, als der wahrscheinlich nach Julia Quinn eine der bekanntesten deutschen Spielerinnen, jetzt mal abgesehen. Das heißt, die Abwehr besteht aus großen Wikingerinnen mit einem kleinen kanadisch-französischen Einschlag. Die Schill, Mittelfeld hast du gerade aufgezählt, Sturm auch. Im Tor ist dann für dich die, also wenn sie, sofern sie gesund ist, die Marder groß gesetzt.
Das muss der Trainer entscheiden. Also grundsätzlich.
Der wird es auch entscheiden.
Grundsätzlich kann ich das. Ich finde es voll schwer einzuschätzen. Es sind zwei junge Spielerinnen, die beide am Fuß weg schon ihre Fehler gemacht haben. Eine Maler Groß ist halt extrem krass, was Elfmeter angeht. Da steht sie bisher noch an Katrin Berger eigentlich in nichts nach. Also die hat er auch gegen Lyon, glaube ich, war das dann im Champions League Halbfinale eingehalten. Da kam sie eigentlich frisch aus der Erkrankung. Ich meine, das Vertrauen musst du halt auch als Team und auch als Trainer erstmal in die Spielerin haben nach so einer langen Ausfallzeit. Und ich glaube, allein dadurch, dass sie dieses Vertrauen bekommen hat und jetzt auch in Ruhe, denke ich, an sich arbeiten konnte und drück mal die Daumen, dass da nichts mehr kommt, dann ist sie für mich natürlich irgendwo, hat sie ein bisschen die Nase vorn von der Mamutovic, aber die ist auch top. Also finde es eh Wahnsinn, dass man sich als FC Bayern zwei so junge Nachwuchstalente sichert. Bei den Herren ist es genau andersrum, da setzt man weiterhin auf die Huldis und hofft, dass irgendwann einmal sich was tut. Ich weiß es nicht, vielleicht spielt der Neue auch noch, bis er 50 ist, aber da, also das finde ich schon mutig und andererseits kannst du froh sein, wenn du zwei hast, weil man hat es jetzt gesehen letztes Jahr, es kann halt dann doch so schnell gehen, dass eine ausfällt. Und von dem her sind sie da auch gut aufgestellt. Was interessant wird, ist, glaube ich, die linke Abwehrseite, weil du hast eine Franziska Kett, die das ja theoretisch spielen kann, die ja eigentlich umgeschult wurde. Eine Caro Simon, die mit ihren Flanken immer wieder gefährlich kommt, bei der aber viele das Tempo eben kritisieren. Und dann kommt eine Katharina Naschenweng wieder zurück, die ja vor ihrer Verletzung einfach auch konstant links hervorragend gespielt hat. Da wird es auf jeden Fall interessant werden. Deswegen auf Positionen, auf denen vielleicht früher Probleme waren und wo man vielleicht auch nicht so flexibel war, da geht auf jeden Fall mehr. Du weißt jetzt aber auch noch nicht, an welchem System die nächstes Jahr spielen werden. Von dem her kann auch sein, dass sie mit Dreierkette spielen.
Weil das System ja der Trainer vorgibt. Womit wir beim Trainer wären, beim José, wie wir ihn nennen, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, den Nachnamen aussprechen zu müssen. Ich hatte dessen Namen tatsächlich noch nicht gehört davor. Gut, ich habe jetzt auch die Schweizer Liga nicht so im Blick. Der war bei Servette Genf aktiv, hat dort 2024 Meisterschaft und Pokal gewonnen, hat schon ein paar Stationen davor gehabt. Hattest du den schon auf dem Schirm?
Ich hatte den nicht am Schirm, aber ich hatte auch Alexander Strauß damals nicht am Schirm, weil ich mit den Trainern im Frauenfußball wirklich in der heimischen Liga zu Hause bin und man kennt halt dann diese Trainer, die in der Champions League regelmäßig dabei sind, wie jetzt bei Arsenal oder Barcelona, Lyon auch ein bisschen. Und dann schaut man halt natürlich auch, welche weiblichen Trainerinnen vielleicht gerade in der Schweiz aktiv sind oder im Ausland. Das verfolgt man noch ein bisschen, aber das im Frauenfußball dann auch noch so im Blick zu haben, da bin ich mittlerweile echt noch überfragt. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen mit ihm beschäftigt. Er ist gebürtiger Spanier. Ich wollte mir jetzt eigentlich auch ein paar Interviews anhören, eben aus Genf. Und nur ist das leider der französische Teil der Schweiz und ich habe nicht so viel verstanden. Also zumindest die Interviews waren alle auf Französisch, von dem her war ich raus. Was ich ganz interessant finde, ist aber, dass er im Frauenfußball auf jeden Fall schon einige Stationen hatte. Sowohl als Co-Trainer als auch als hauptamtlicher Trainer. Und das finde ich immer wichtig, dass man sich in dieser Materie auskennt, dass man schon mal irgendwie Zugriff hatte, dass man auch weiß, wie dieses ganze System tickt. Und vom System her, glaube ich, Spanier nie verkehrt, wenn man jetzt die Europameisterschaft angeguckt hat. Ich habe mir jetzt auch ein Interview angeguckt, da wurde Alara auch schon angesprochen auf den neuen Trainer. Und ja, Zitat sind, also es gibt andere Ansätze als bisher, was sie aber auch gut findet, das ist ein gutes Training. Es spielen Details noch mehr eine Rolle, vor allem kleine Details. Und wenn man weiß, wie fanat eigentlich Alexander Strauß schon war, dann glaube ich...
Ja, ich wollte gerade sagen, der war ja nicht laissez-faire. Also.
Nee. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es da nochmal ein Sprung für die Mannschaft wird. Ich glaube auch, dass Sanja Wörle und Bianca Rech, weiß ich nicht, ob die da noch so mit dabei ist, auf jeden Fall auch ein Händchen haben für die Trainersuche und für Scouting, das definitiv.
Ich finde es ja prinzipiell ganz spannend, dass man da was anderes macht, als man es zumindest in früheren Zeiten, jetzt nicht mehr, aber zumindest in früheren Zeiten bei den Herren gemacht hat, beim FC Bayern, nämlich zu gucken, oh, wer hat die letzten 5 Jahre mindestens einmal die Champions League geholt? Na, dann holen wir den, völlig egal, was der kostet, völlig egal, ob das sinnvoll ist, völlig egal, ob der die Sprache spricht und so weiter und so fort. Das scheint, hat man ja bei den Herren mittlerweile jetzt auch ein bisschen aufgehört. Und das scheint bei den Frauen schon ja länger nicht der Fall gewesen zu sein. Du hast es gesagt, Alexander Strauß war jetzt vor seiner Zeit beim FC Bayern vielleicht auch nicht der Trainer-Superstar. Jetzt hat er sich wahrscheinlich aussuchen können, wo er hingeht. Und beim José Basala wahrscheinlich genauso. Ich meine, der ist 43 erst. Das ist jetzt für einen Cheftrainer noch nicht so wahnsinnig alt. Hat schon Erfolge vorzuweisen. Hat schon in mehreren Ländern auch gearbeitet. Also war in Spanien aktiv, in Frankreich, in Schottland und dann eben in der Schweiz. Ich bin extrem gespannt, inwiefern der die Mannschaft so ein bisschen neu ausrichten wird, inwiefern der der Mannschaft einen neuen Stempel aufdrücken will, weil ich meine, der vom Kader her, vom Personal her, der Kern ist ja der gleiche, die Leistungsträgerinnen sind die gleichen. Inwiefern er es schafft, die nochmal ein bisschen neu auszurichten, vielleicht sogar noch ein bisschen flexibler einzustellen. Und ich meine, die Fußstapfen sind durchaus groß, in die er treten muss, weil Alexander Strauß hat jetzt mit den FC Bayern-Frauen schon durchaus Erfolge gefeiert. Und ich glaube, mittlerweile ist man auch bei den FC Bayern Frauen so weit, dass die Meisterschaft eigentlich schon das ist, was so einigermaßen erwartet wird. Und mehr ist immer gut. Also wenn noch ein DFB-Pokal dazukommt, also ich glaube, Champions League so vermessen ist man jetzt nicht, aber so ein DFB-Pokal noch dazu ist schon auch mal nett. Aber ich glaube, die Meisterschaft ist schon das, wo im Verein die Leute sagen, naja, also weniger als die Meisterschaft, dann ist es keine besonders erfolgreiche Saison. Ausnahme bestätigen die Regel, wenn er jetzt natürlich die Champions League holt, dann kann er ansonsten machen, was er will.
Ich glaube, dass der DFB-Pokal letztes Jahr eben diese Wachablösung war von Wolfsburg und bei Bayern ja da quasi auch ein bisschen auf die Schützenhilfe hoffen durfte. Insgesamt Meisterschaft, wenn man sich die Kader der anderen Vereine anschaut, Wolfsburg überzeugt mich auch nochmal zu 100%. Die hatten auch viele Abgänge. Muss man auch schauen, wie es dann ist mit der neuen Trainerstruktur und dergleichen. Was interessant werden könnte, ist, dass die Liga vielleicht insgesamt in der Breite auf einem höheren Niveau ist, auch weil Union Berlin und Leverkusen extrem ja eingekauft haben, kann man schon sagen, oder beziehungsweise Neuverpflichtungen haben. Aber nach oben muss halt mehr kommen. Kann auch sein, dass sich Bayern heuer leicht tut, weil das Grundniveau ähnlich ist und sie halt einfach eine Stufe besser sind, würde ich jetzt schon sagen, wenn ich den Kader anschaue. Kann auch sein, dass viele einfach dann schnell eine Lösung finden und aufgrund der Verbesserungen auch innerhalb der Liga dann einfach auch der FC Bayern sich mal durchduseln muss. Wenn sie die Phasen wie letztes Jahr dann überstehen, glaube ich, ist die Meisterschaft wieder drin. DFB-Pokal sind halt einfach K.O.-Spiele.
Klar, da kann man sowas nie.
Ne, Georgia Stanway hat ja selber schon mal gesagt, sie ist eigentlich hier, um mit dem FC Bayern auch noch die Champions League zu holen. Sie fühlt sich mega wohl in München. Deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die Champions League der einzige Grund ist, warum sie auch irgendwie bleibt. Aber man muss schon sagen, auch wenn man sich den Kader anschaut, insgesamt sind die jetzt nicht mehr die Jüngsten. Du hast so Ausnahmen wie eine Clara Bühl oder auch eine Alara, ein paar Jüngere, eine Cat, Quinn ist auch noch nicht die Älteste, Lena Oberdorf. Und dann hast du aber auch mit einer Eriksen, einer Harder, auch einer Dahlmann, die Zadra Zielsara, bin ich auch gespannt, wie lange die noch beim FC Bayern bleiben wird, ist auch schon 32. Da wird es dann langsam ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, dass man da jetzt langsam mal ran müsste, aber wenn, dann glaube ich, wird es jetzt die nächsten ein, zwei Jahre nochmal so, dass dieses Team, so wie es jetzt zusammensteht und wie es auch irgendwie von der Konstellation her einfach eine coole Truppe ist, das kann man schon sagen. Letztes Jahr die Meisterschaft, dann dieses 7-vs-7 Turnier, diesen Schwung, den sie einfach hatten, finde ich extrem cool. Und das Problem hast du wahrscheinlich bei vielen Vereinen, das ist vielleicht ein Nachteil, den sie auch haben werden, aber den wirst du auch bei Arsenal heuer haben oder auch bei Lyon. Du hast halt einfach Mannschaften mit Spielerinnen, die seit der nachgezogenen EM 2022 jedes Jahr ein großes Turnier gespielt haben. Und du siehst es an den Verletzungen. Klar, es ist auch irgendwo immer ein bisschen anatomisch bedingt und geschlechterabhängig, dass die Verletzungsrisiken bei Frauen einfach höher sind. Aber du hast halt viel Kleinmist mittlerweile, auch muskuläre Probleme. Diese ganzen Bändersachen hängen damit halt auch zusammen. Und 22 Europameisterschaft, 23 Weltmeisterschaft, 24 Olympische Spiele, 25 wieder Europameisterschaft. Das ballert natürlich schon ordentlich rein. Und da musst du halt auch schauen, dass der Kader breit genug ist und dass die Belastungssteuerung passt. Und ich glaube, das wird heuer auch eine der Herausforderungen, die man im medizinischen Staff und beim Trainerteam einfach bedenken muss, weil das werden nicht immer alle bei 100% sein können, glaube ich.
Nee, das sicherlich nicht. Aber wenn ich mir hier den Kader nochmal anschaue, ich habe ihn noch gerade vor mir. Ich will jetzt nicht sagen, das sind eigentlich zwei hervorragende Mannschaften, die du da zusammenstellen könntest, aber viel fehlt nicht. Also ich glaube, der ist schon in der Breite ganz gut aufgestellt. Klar gibt es einzelne Leute, die du schwer ersetzen kannst. Wenn die ausfallen, dann wird es natürlich ein Stückchen schwieriger. Aber prinzipiell ist da schon wirklich viel Potenzial und viel Talent vorhanden. Und gerade die ein, zwei Jüngeren, die du genannt hast, da wird auch spannend sein, inwiefern die eingreifen können, inwiefern eine Alara jetzt auch der kommenden Saison ihren Stempel aufdrücken kann, inwiefern eine Franzi Kett, die jetzt eben verletzt war, viel beim FC Bayern und jetzt eben bei der EM sich so im Vordergrund gespielt hat, inwiefern die der Saison ihren Stempel aufdrücken kann. Also das finde ich schon ganz spannend. Und dann muss man halt tatsächlich gucken, wie du gesagt hast, weil, was wir vorhin kurz thematisiert, die Abwehr ist im Schnitt so um die 30. Also da muss ich die nächsten 2-3 Jahre auf jeden Fall was tun. Und auch vorne gibt es ein, zwei Spielerinnen, die 30 schon deutlich überschritten haben. Die Linda Dahlmann, die Sarah Zadrazil, die Jovana Damjanovic. Aber aktuell für die Saison bin ich eigentlich sehr optimistisch. Wenn ich mir eben den Kader anschaue, das ist schon klasse. Also ich habe schon das Gefühl, dass der Kader nochmal ein Stückchen stärker ist wie in der letzten Saison. Und da hat es ja immerhin zum Double gereicht. Und ja, jetzt muss man natürlich abwarten. Los geht's am Samstag, den 6. September gegen Bayer Leverkusen und zwar in der Allianz Arena. Und wer davor noch Lust hat, sich die FC Bayern Frauen schon mal anzuschauen, es gibt etliche Testspiele. Die wenigsten werden wahrscheinlich zum Testspiel gegen den FC Zürich fahren. Das ist nämlich in Friedrichshafen am Bodensee am 15. August. Aber dann am 21. August gibt es ein Testspiel am FC Bayern Campus, nämlich gegen
Real Madrid, oder?
Real Madrid, genau. Und am 30. August, wer da zufällig in der Gegend um Karlsruhe ist, da findet dann der Supercup statt. Das heißt, FC Bayern Frauen gegen VfL Wolfsburg, also quasi der Klassiko des deutschen Frauenfußballs, zumindest der letzten Jahre. Mal schauen, wie lange noch. Und dann geht's eben los, wie gesagt, am 6. September in der Allianz Arena gegen Bayer Leverkusen. Sind, glaube ich, schon echt ganz ordentlich Tickets verkauft. Es gibt aber noch welche.
Ja, ich glaube auch. Also 16.000 bisher, oder täusche ich mich? War zumindest der letzte Stand, den ich, glaube ich, gesehen habe. Ich würde wahrscheinlich auch im Stadion sein, wenn es sich zeitlich ausgeht. Aber dann denke ich, werde ich es mir hoffentlich von der Pressetribüne anschauen können. Ansonsten verpasse ich leider den Supercup, der mich sehr interessiert hätte, weil ich wahrscheinlich auf den Spuren von einer Vigastjota wandern werde in Island. Aber ansonsten glaube ich, auch die Vorbereitungsspiele, ich meine, Real Madrid hat auch nochmal zugelegt mit Sara Deberitz und der ein oder anderen Spielerin extern, keine Spanierin mal. Es wird auf jeden Fall interessant und ich glaube, es tut ihnen jetzt ganz gut. Die Nationalspielerinnen sollen sich jetzt mal regenerieren und bis dahin, glaube ich, hast du auch in der zweiten Mannschaft ja Spielerinnen, die wie Franzi Kett vielleicht damals schon mit den Hufen schauen. Von dem her freuen wir uns auf die Saison und jetzt muss man noch ein bisschen warten und dann geht's los.
Alles klar, das machen wir.
Bis dann.
Danke, Alex. Ciao.
Ciao.